Kinder sind in meinen Augen oftmals realitätsnäher als manche Erwachsene. Also mehr von den Eindrücken der Gegenwart geprägt.
Wer Hoffnungen aufgibt, wer sie gar nicht mehr hat, der wird depressiv. Der kann sogar krank werden. Das ist keine Lösung.
Eine Hoffnung ist ja etwas, was ja zunächst einmal eigentlich eine Illusion ist. Und man hofft auf eine Realität, die irgendwann eintritt. Und meistens gestaltet sie sich ganz anders.
Gysi gegen
Gutenberg. Gysi gegen
Gutenberg.
Der Deutschland-Podcast.
Gysi gegen Gutenberg.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Podcasts. Mir gegenüber sitzt der Wortschöpfer dieses Wortungetüms, der unvergleichliche Gregor Gysi. Wach und fröhlich in Berlin, ich etwas weniger wach, aber genauso fröhlich in München. Und wir werden heute über ein Thema sprechen, das in einer Zeit, die uns und vielen anderen manchmal hoffnungslos erscheinen mag, sie vielleicht aber nicht ist, wollen wir uns dem Thema Hoffnung einmal widmen, aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. Aber bevor wir das tun, lieber Gregor, und in unseren Podcast einsteigen, die übliche Frage: Was hast du Verrücktes erlebt vergangene Woche, was vielleicht mit dem Thema zu tun hat oder nichts zu tun hat?
Also ich habe wirklich etwas Verrücktes erlebt, was ich eigentlich für ausgeschlossen gehalten hätte. Ich war in einer kleineren Stadt und da fand eher so eine rechte Montagsdemo statt, ist aber auch egal. Ich bin auf jeden Fall eine andere Straße lang gegangen mit meinem Moderator für die Veranstaltung, zu der wir gingen. Und da standen lauter Polizeiautos, auch zum Schutz der Demonstration. Und plötzlich stieg aus einem Polizeiwagen ein Polizist aus, hatte ein Buch von mir in der Hand, das er gerade im Polizeiwagen las, und bat mich um eine Unterschrift. Das hätte ich vor ein paar Jahren für ausgeschlossen gehalten, ehrlich gesagt, und war durchaus angenehm überrascht. Mein Moderator kam gar nicht zu sich. Der hat gesagt, das gibt's nicht, das glaubt mir kein Mensch. Aber der Polizist saß da im Dienst und las mein Buch. Ich finde das sehr nützlich. Ich finde, die Polizei sollte darüber nachdenken, ob das nicht alle tun sollten. Aber auf jeden Fall, der eine hat's getan. Insofern war es wirklich ein besonderes Erlebnis.
Kann nur an unserem Podcast liegen, Gregor, dass diese Bücher sich plötzlich auch bei der Polizei finden. Ich merke ja, dass du über die 45 Folgen oder Ähnliches, die wir mittlerweile haben, zunehmend, und das gibt mir Hoffnung, weil wir ja heute über Hoffnung sprechen, zunehmend konservativer argumentierst. Nun haben wir natürlich unter den Polizistinnen und Polizisten auch alle Formen der politischen Überzeugung, aber vielleicht hast du einen solchen erwischt. Trotzdem stelle ich so ein bisschen die Frage, warum lag das Buch dort? Es kann natürlich drei Zwecke gehabt haben. Es kann als Schutzschild benutzt werden, es könnte natürlich als Waffe genutzt werden, man kann mit so einem Ding auch ganz gut werfen. Oder es kann letztlich, wenn man jemanden dann einpacken muss von diesen Holzköpfen und möglicherweise eine Straftat aus ihm, sozusagen das Geständnis einer Straftat haben will, dann muss man nur drei Seiten vorlesen und ich glaube, der packt aus, so schnell wie er noch nie ausgepackt hat. Ja, so, das war jetzt meine kleine Boshaftigkeit noch am Ende.
Dann braucht er ja nicht meine Unterschrift. Aber mal abgesehen davon, dass Politik heißt, was Politiker nicht sagen, und die Unterzeile, weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht. Und ich nehme an, da war ein bisschen neugierig. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ja, Hoffnung.
Es ist ein gutes Buch übrigens. Also bei aller Bissigkeit, die ich gerade hatte, es lohnt sich.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Sag mal, Hoffnung. Hoffen Kinder mehr als Erwachsene oder hoffen sie nur anders als Erwachsene? Ich denke darüber anders. Nach und finde keine Antwort.
Vielleicht hat sich bei uns das kindliche Hoffen ein Stück abgeschliffen. Und jetzt bin ich mir aber auch nicht sicher, ob Kinder zwingend mehr hoffen. Kinder sind in meinen Augen oftmals realitätsnäher als manche Erwachsene. Also mehr von den Eindrücken der Gegenwart geprägt. Und die Hoffnung entsteht ja letztlich erst dann, wenn sich gewisse Erwartungen eintreten und die möglicherweise enttäuscht und formuliert werden. Und dann ist eben die Frage, was machen enttäuschte Hoffnungen aus allem? Und da ist der Wert bei Erwachsenen wahrscheinlich ein ungleiches höher, weil über die Jahre hinweg zahlreiche Hoffnungen einfach immer wieder enttäuscht werden und bei Kindern das Verhältnis schlichtweg noch zugunsten der Hoffnung ausschlägt. Also das wäre jetzt meine sehr dürftige Erklärung auf diese sehr, sehr gute Frage. Ich frage mich, wie es bei dir ist. Ich selber war lange jemand, der viel von Hoffnungen getragen war, aber ich hatte in meinem Leben natürlich auch schon ein gewisses Bündel an sehr, sehr enttäuschten Erwartungen und enttäuschten Hoffnungen. Und ich bin im Zuge dessen sehr viel gegenwärtiger geworden und lasse mich weniger von Hoffnungen tragen, denen ja doch oft einfach schlicht der Realitätsbezug fehlt. Also eine Hoffnung ist ja etwas, was ja zunächst einmal eigentlich eine Illusion ist. Und man hofft auf eine Realität, die irgendwann eintritt und meistens gestaltet sie sich ganz anders. Bist du ein hoffnungsvoller Mensch oder eher realitätsbezogen?
Ich glaube, dass ich deshalb ein hoffnungsvoller Mensch bin, weil ich ein Zweckoptimist bin. Und eine bestimmte Zeit in meinem Leben, wo mich die Mehrheit der Bevölkerung strikt ablehnte, 90, 91, 92, 93, 94 hätte ich, wenn ich nicht Zweckoptimist gewesen wäre, gar nicht ausgehalten. Aber so bin ich immer davon ausgegangen, ich werde es schaffen, dass eine Mehrheit mich akzeptiert. Also nicht wählt, das ist was völlig anderes, akzeptiert. Das war ja zunächst überhaupt nicht der Fall. Und da habe ich festgestellt, dass das Sinn macht, zweckoptimistisch zu sein. Ich weiß ein konkretes Beispiel. 1990 galt für meine Partei auch noch nicht die 5%-Hürde, sondern wir hatten getrennte Zählgebiete, einmal die frühere DDR und einmal die frühere Bundesrepublik. Auch in West-Berlin wurde das geteilt. Und jetzt kommt's, das war interessant, dass ich dann gesagt habe bei der nächsten Wahl, 94, wir schaffen das nur über die 3-Direktmandatsregelung. Wir hatten aber 90 nur ein Direktmandat. Und da hat der André Brie in einem Buch geschrieben, außer dem ewigen Zweckoptimisten Gregor Gysi glaubte kein Mensch bei uns daran, dass wir die 3 Direktmandate erreichen. Und da habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, ja, das stimmt. Aber wenn ich nicht der Zweckoptimist gewesen wäre, hätte ich gar nicht mit Leidenschaft kämpfen können. Weil wenn ich immer glaubt hätte, es sowieso nicht zu schaffen, dann fehlt mir ja auch jede Lust, sage ich jetzt mal, dann mich zu engagieren. Und mich würde interessieren, bist du eher ein Optimist oder bist du eher, oder gab es verschiedene Phasen in deinem Leben, ein Pessimist? Weil ich glaube, ein Pessimist hat immer weniger Hoffnung als ein Optimist.
Ich bin fern von Pessimismus. Das liegt aber auch daran, ich glaube, ich habe das schon mal in einer anderen Folge schon mal angedeutet gehabt, dass ich aufgewachsen bin mit einem Vater, der wirklich ein Apokalyptiker war und ein zutiefst pessimistischer Mensch, was gleichzeitig bei ihm viele künstlerische Kräfte freigesetzt hat, Musiker, aber das war etwas, was mich genau ins Gegenteil getrieben hatte. Und ich bin wahrscheinlich näher bei dir mit dem Zweck Optimismus, allerdings mit der Einschränkung, die ich vorhin gesagt habe, dass ich einfach mehr, das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein esoterischer Hokuspokus, aber mehr im Jetzt lebe und einfach der Augenblick und die Gegenwart hat ja weniger, weder etwas Positives noch Negatives, aber es ist mit einer ganz großen Gestaltungskraft verbunden, die man hat. Und ich bin aber vom Grundsatz her deiner Meinung, es gibt nichts Zerstörerisches als die ständigen Nörgler und Miesepeter, von denen wir in unserem Land nun wirklich genug. Ich frage mich auch immer, ob das irgendwie ein konstituierendes Merkmal unserer Gesellschaft ist. Und das sind nicht diejenigen, die eine Gesellschaft voranbringen. Also man kann da sicher auch dagegen argumentieren und sagen, es braucht sie auch, um letztlich sich an denen zu messen. Und auch das hat einen Einfluss darauf, dass man letztlich voranschreitet. Wenn man nur von Optimisten getragen wird, ist man im Zweifel von Träumern umgeben. Aber wenn ich dich so reden höre, bist du sehr nah an Ernst Bloch, nicht? Der hat ja auch gesagt, dass gesellschaftliche Kämpfe immer wieder durch Hoffnungen vorangetragen werden. Und ich glaube, da ist was dran. Also Wie war das denn? Ich meine, du bist in einem Umfeld aufgewachsen, wo von außen gesehen viele gesagt haben, wir haben keine Hoffnung mehr. Also keine Hoffnung mehr, diese Welt nochmal frei zu sehen, als frei zu sehen. Ihr wart im Umfeld der DDR. War das etwas, was Hoffnungslosigkeit genährt hatte, oder würdest du sagen, dass ein Großteil der Menschen hoffnungsvoll war?
Das war sicherlich auch unterschiedlich wie heute, weil wir Politikerinnen und Politiker immer hoffen und davon ausgehen, dass die Menschen in erster Linie über das nachdenken, was sie haben. Das ist aber ein schwerer Irrtum. In erster Linie denken sie über das nach, was ihnen fehlt. Also ich habe in der DDR gesagt, die wachen nicht auf und sagen, wunderbar, ich habe eine subventionierte Wohnung, ich habe subventionierte Lebensmittelpreise, keiner wird mir die Wohnung kündigen, keiner wird mir die Arbeit kündigen. Ich habe also auch regelmäßig meine Arbeit, weil das war selbstverständlich. Sie wachten eben auf und haben sich geärgert, dass sie A, sowieso jetzt wieder arbeiten müssen, B, dass sie die Klappe halten sollen, C, dass sie nicht reisen können. Also der Mensch ist anders. Und ich habe dann mal einem CDU-Abgeordneten im Bundestag gesagt, die wachen heute auch nicht auf und sagen, ah, wunderbar, ich kann an Wahlen teilnehmen, ich habe eine frei konvertierbare Währung, wenn ich das Geld habe, kann ich auch reisen, wohin, ich will, so wachen die nicht auf, sondern die wachen heute auf und sagen, habe ich die Wohnung noch im nächsten Jahr oder nicht, bin ich meinen Job los oder nicht. Das heißt, wir neigen schon dazu, das zu machen, also immer eigentlich eher das Negative zu sehen, selbst Optimisten neigen dazu.
Zugespitzt könnte man sagen, ein Parteiprogramm ist nichts anderes als eine Hoffnungsbibel, nicht? Und das ist wohl etwas, was bestimmt für nahezu jede Partei oder wahrscheinlich absolut jede Partei. Ja. Es ist ein Hochglanz, wahrscheinlich ein Großteil davon Illusionen, weil sie werden im Zweifel durch die Koalitionsbildung sowieso nicht wahr. Und wenn man es nicht schafft in der Regierung, werden sie erst recht nicht wahr. Großartig. Und Politik als Kunst, Hoffnung auf Hoffnung zu machen, nicht? Also, es ist ja großartig. Also ich frage mich nur, gibt es dann einen Ausweg? Also viele sagen immer, die Menschen vertragen die Wahrheit. Und wenn die Wahrheit bitter ist und wenn sie mit einer harten Zustandsbeschreibung verbunden ist und wenn es mit Einschnitten verbunden ist, keiner packt die Einschnitte, solange sie jetzt nicht das Gegenklientel betreffen, in sein Wahlprogramm hinein. Also ihr schreibt die Einschnitte für die Reichen hinein. Bei uns hieß es dann immer, bei den Sozialleistungen müssen Einschnitte gemacht werden. Es ist also eher bei den anderen. Und das Hoffnungspotenzial wird bei jenen genährt, wo man sagt, die hat man im Zweifel sowieso schon auf seiner Seite. Gibt es da einen Ausweg?
Also ich glaube, wenn die Menschen lernen, eher Realitäten als Hoffnungen zu wählen, das wäre schon ein Fortschritt. Auf der anderen Seite, wer Hoffnungen aufgibt, wer sie gar nicht mehr hat, der wird depressiv. Der kann sogar krank werden. Das ist keine Lösung. Also ich habe mir überlegt, in den Jahren, in denen es für mich besonders schwer war, war meine Hoffnung wichtig. Und ich habe immer geglaubt, dass ich Schritt für Schritt schaffen werde, dass eine Mehrheit mich akzeptiert. Das war nicht leicht. Ich weiß, dass im ehemaligen Osten, da kenne ich sogar den Tag, da war für mich die schwierigste Gegend immer das Eisfeld. Das war die einzige rein katholische Gegend in der früheren DDR und da war das sehr schwer für mich. Bayern war auch sehr schwer für mich, aber es gibt so eine barbarische Toleranz, die konnte ich auch nutzen. Das war gar nicht schlecht und andere Bundesländer waren natürlich auch schwierig. Aber da habe ich gemerkt, wie wichtig auch Hoffnung ist. Und wenn du die nicht hast, wenn du nicht glaubst, dass du das schaffen kannst, ja, dann ziehst du dich einfach zurück und wirst wahrscheinlich für deine Mitmenschen ziemlich unerträglich.
Also wahrscheinlich ist es unlösbar, nicht? Also es ist, wenn man nochmal diese Grundfrage sich stellt, ist es eigentlich ein Teufelskreislauf.
Ja.
Weil wenn man sagt, man verbindet es nicht mit Hoffnung, dann richtig beschafft man eine depressive Gesellschaft, die zugänglich wird jenen, die diese Depressivität aufgreifen. So, das wird ja auch gerne gemacht. Auf der anderen Seite macht man Hoffnung und es wird ein Bündel an enttäuschten Hoffnungen dabei sein, weil sie sich einfach nicht erfüllen lassen. Und auch da fischen jene am Rand, die dann sagen, Moment mal, hier sind eure Hoffnungen zerstört worden und kommt doch zu uns. Die müssen noch gar nicht Hoffnung ausbilden, sondern sie sind eigentlich erfolgreich in der reinen Ablehnung des sogenannten politischen Establishments. Können wir ja heute in Deutschland sehr, sehr sehr, sehr offen betrachten, nicht? Ich meine, die AfD, der Erfolg der AfD gründet sich nicht zu knapp geradezu auf diesem Mechanismus, oder ein Erfolg eines Trump in den USA auf diesem Mechanismus. Ein Orban spielt mit dieser Klaviatur, obwohl er tatsächlich in der Regierung ist. Das ist der große Unterschied jetzt aus der Opposition heraus, natürlich. Aber ich glaube, es ist kaum auflösbar. Die andere Frage, die ich mir stelle, sind Hoffnung und Furcht ein unzertrennliches Paar? Weil manche sagen, es gibt keine Furcht ohne Hoffnung und keine Hoffnung ohne Furcht. Ist Hoffnung immer in irgendeiner Form auch an Ängste gebunden? Also ja, die Ängste, etwas zu verlieren, du hast es am Anfang angesprochen.
Zumindest an Zweifel. Also wenn du eine Hoffnung hast, kommt immer auch wieder ein Zweifel hoch. Das kann auch eine Angst sein, das kann auch eine Furcht sein, wo du dir sagst, vielleicht mache ich mir Illusionen, ich schaffe das ja doch nicht. Und das sind immer die schwierigsten Momente, wo du wiederum eigentlich gute Freundinnen und Freunde oder auch Partnerinnen und Partner brauchst, die dich in der Zeit aufbauen. Da bin ich einfach geprägt durch meinen Anwaltsberuf, weil ich das so kennengelernt habe, gerade in der DDR. Und ganz egal übrigens, ob es um Strafrecht geht, ob es um Zivilrecht geht, Arbeitsrecht geht, Familienrecht geht oder Verwaltungsrecht auch heute. Es sind immer Probleme in Nachbarschaftsstreit. Aus einem kleinen Anlass kann fast zum Totschlag führen.
Ja.
Also ich habe festgestellt, welche gewaltigen Probleme es zwischen Menschen gibt. Und da versuche ich immer, indem ich denen noch versuche, eine Hoffnung zu geben, dass sie sich wieder aufbauen. Wenn sie das nicht schaffen, dann wird ihr Leben relativ furchtbar verlaufen.
This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.com/system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.com/system.
Wie hoffnungsbildend ist denn in unserer Gesellschaft sind die Medien? Ich tue mir schwer, aber ich bin dann nun jemand, der auch, sagen wir mal, relativ selektiv, ich schaue relativ wenig Fernsehen. Aber auch aus dem Grund heraus, weil einfach immer, oder nicht immer, aber eine große Neigung dazu besteht, zu skandalisieren, ein düsteres Weltbild zu zeichnen, aus einfach die schnellen Klickraten eher durch die negative Berichterstattung hinzubekommen. Und man muss sich so kleine Inseln suchen. Also wenn ich auch durch die Tageszeitungen gehe, das mache ich tatsächlich sehr ausgiebig, das sind dann eigentlich immer nur so Kleinstrubriken. Also die Zeit macht sowas, dass sie Menschen Dinge beschreiben lässt, die sie hoffnungsvoll machen. Aber sie beschreiben sie noch nicht mal selber, sondern sie lässt die Leser das beschreiben, finde ich auch schon bezeichnend genug. Das ist eine schöne Rubrik, aber es ist nicht etwas, was offensichtlich auf fruchtbaren Boden bei jenen, die Medien schaffen, fällt, offensichtlich aber auch in Reaktion darauf, dass es auch in der Gesellschaft von ihr auf fruchtbaren Boden fällt, wobei ich da meine Zweifel habe. Ich glaube, ein guter Mix ließe sich schon herstellen.
Also im Tagesspiegel gibt es so die Rubrik, eine kleine Rubrik, gute Nachrichten. Das ist witzig, das sind immer so kleine.
Aber die ist auch winzig, oder?
Ja, klar. Aber im Kern leben die Medien von schlechten Nachrichten. Und irgendwie frage ich mich auch, wie man das geändert bekommt, damit man nicht so ein einseitiges Bild auch von anderen Ländern, von anderen Völkern bekommt. Also den Iran müssen sich ja unsere Menschen ganz furchtbar vorstellen. Das wird ja auch, was die politischen Strukturen betrifft, stimmen. Aber es wird ja auch ein Leben im Iran geben, das wieder möglicherweise anders aussieht, das ich gar nicht einschätzen kann. Ich war noch nie im Iran. Und da frage ich mich immer, und jetzt nehme ich extra mal ein negatives Beispiel, da frage ich mich immer, ja, aber überfordern wir da nicht vielleicht die Medien? Sie können das vielleicht nicht. Sie sind auf die kurze, knappe Nachricht angewiesen und das ist meistens eine negative.
Ja, heute ist es für sie eine Überlebensstrategie geworden, oder zumindest ist eine, wo sie glauben, dass es eine Überlebensstrategie geworden ist. Es ist ja auch interessant zu beobachten. Ich meine, man spricht ja so gerne vom sogenannten Hoffnungsträger, ob das jetzt in der Politik ist oder ob das in der Wirtschaft ist oder in irgendwelchen anderen Fällen. In dem Moment, und das haben ja viele Journalistinnen und Journalisten, haben wir das bestätigt, in dem Moment, wo jemand als Hoffnungsträger ausgerufen wird, ist der Reflex schon der, dass Aber zu suchen und gar nicht letztlich den Aufbau eines Hoffnungsträgers hin zu einer erfüllten Hoffnung ein Stück weit mitzubegleiten, sondern gleich zu Beginn zu sagen, okay, wir haben so viel irgendwann später auch mal im Giftschrank, dass wenn es passt, können wir den aufmachen. Und dann ist aus dem Hoffnungsträger dann im Grunde genau das Gegenteil. Und das ist etwas, was sich natürlich auch wiederum gut verkauft. Also ich kann den Reflex nachvollziehen, ob er zur Stabilisierung einer Gesellschaft beiträgt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich sage das auch gar nicht jetzt anklagend, sondern es ist offensichtlich, es ist ein Überlebenskampf heute geworden, sich so zu verhalten. Aber er macht uns nicht umgänglicher.
Ich kann dir was erzählen, was ich spannend fand, von dem Ministerpräsidenten von Sachsen, Professor Dr. Biedenkopf. Der galt ja immer als König von Sachsen, wurde so auch in allen Zeitungen bezeichnet.
Der konnte auch mit Selbstbewusstsein relativ, sagen wir mal, krampflos umgehen.
Das stimmt. Der Punkt war, dass er irgendwann plötzlich glaubte, wirklich König zu sein. Und da hat er seinen Finanzminister entlassen, weil der gegen seinen Willen kandidieren wollte, um Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag zu werden. Und das ist überhaupt kein Grund, einen Finanzminister zu entlassen. Er hatte ja als Minister nichts falsch gemacht. Dann musst du wirklich glauben, du bist der König. Und in dem Moment, wo der sich gegenstellt, entlässt du ihn. Und das war hochinteressant, wo plötzlich kippten die ganzen Medien, die ihn bis dahin wie einen König behandelt haben. Die hatten lauter Material gesammelt. Das haben sie alles nicht genutzt. Und plötzlich haben sie das alles gegen ihn genutzt. Da tat er mir schon wieder leid, weil er plötzlich vor Herausforderungen stand, mit denen er nie gerechnet hatte. Und das fand ich ganz spannend, dass du auch selbst schuld daran bist, in dem Moment, wo du wirklich glaubst, du bist ein Hoffnungsträger Nummer eins, wo du wirklich glaubst, du bist König, wo du auch ein mediales Bild von dir, das überzogen ist, wo du wirklich daran glaubst und dadurch begehst du dann Fehler.
Ja, ne?
Also sage ich Hoffnung ja, aber man darf es nie übertreiben.
Das ist wohl wahr. Sag mal, lass uns doch mal einen kurzen Streifzug machen und einfach mal fragen, Hoffnung ja oder Hoffnung nein, wenn wir auf Entwicklungen auf dieser Welt blicken, die viele Menschen als hoffnungslos betrachten.
Richtig, ja.
Und zwar auch damit verbunden, hoffen wir auf die beteiligten Menschen oder auf die Umstände, die natürlich irgendwann auch von Menschen mitgetragen werden. Hoffnung auf eine Beilegung des Konfliktes Israel-Gaza und eine Nicht-Ausweitung dieses Konfliktes?
Wir stehen vor einer Gabelentscheidung. Entweder bekommen wir dort einen entsetzlichen Flächenbrand. Jetzt sind ja möglicherweise durch Israel Generäle der komischen Streitkräfte des Iran in der iranischen Botschaft in Syrien getötet worden. Wenn jetzt der Iran, der Hisbollah, also Druck aufübt auf die Hisbollah, damit sie Israel angreift, gibt es dort einen Zwei-Fronten-Krieg. Also wird alles immer schlimmer. Wenn sie jedes Hamas-Büro in anderen Ländern versuchen zu sprengen, es wird alles immer schlimmer. Das Ansehen Israels sinkt, weil sie sagen, die Hamas versteckt sich hinter der Zivilbevölkerung. Das wäre übrigens
stimmt
ein Kriegsverbrechen, wenn es stimmt. Und ich gehe auch davon aus, dass es stimmt. Und dafür töten sie auch Zivilbevölkerung, um die Hamas zu treffen. Das ist aber auch ein Kriegsverbrechen. Und du darfst nie ein Kriegsverbrechen mit einem anderen Kriegsverbrechen bekämpfen. Also das alles hat ja Folgen. Oder aber wir kriegen jetzt eine Lösung des Nahostkonflikts. Und weißt du, was mich daran am meisten stört? Wenn ich an die entsetzlichen Meuchelmorde vom 7. Oktober denke, warum muss sowas passieren, dass plötzlich vielleicht doch die Möglichkeit der Lösung des Nahostkonflikts in das Leben dieser Menschen dort hineingerät. Warum muss erst ein Hochwasser passieren, bevor man Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen bezahlt? Wieso muss es erst einen Ansturm von Flüchtlingen wie im Sommer 2015 gibt, dass wir uns anfangen, um die Flüchtlingslager in Jordanien, im Libanon und anderswo zu kümmern? Warum ist Politik nicht vorbeugend, sondern braucht immer, dass etwas passiert, um dann doch endlich irgendeine Lösung für einen Konflikt zu finden?
Mhm.
Das stört mich ungemein, aber es ist meine Erfahrung, dass es so ist.
Es ist so ist und leider wohl auch so bleibt. Und solange wir vergleichsweise kurze Wahlrhythmen haben und Politiker auch nicht davor gefeit sind, erstmal sich selbst und das eigene Fortkommen als bedeutsamer zu erachten als einen für manche noch abstrakt erscheinenden Konflikt irgendwo am Horizont, muss man sich nicht wundern, dass genau dieses Gehabe an den Tag gelegt wird. Das ist bitter. Und wahrscheinlich ist das ja auch nochmal eine Beschreibung, was wir am Anfang bereits ein bisschen angedeutet haben, aus was entsteht eigentlich Hoffnung heraus? Und da wird man ja zum Zyniker, weil man sagt, es braucht erstmal einen Schockmoment, es braucht erstmal eine Katastrophe, furchtbar. Es braucht erstmal ein Abschlachten, es braucht erstmal, um überhaupt den Ansatz von Hoffnung irgendwo zu bekommen. Also hier, ich meine, da könnte man eine philosophische Debatte darüber anstoßen und wir würden wahrscheinlich auch kein Schrittchen weiterkommen. Also meine Hoffnung geht dahin, dass jetzt spreche ich mal von der Hoffnung und widerspreche mir so ein bisschen selbst, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich versuche, mich von Hoffnungen zu befreien. Aber natürlich mit Blick auf das Grauen, was auf die Menschen in jedem Kriegsgebiet dieser Erde gerade einprügelt und einprasselt, dass es natürlich zu Lösungen kommt. Ich bin relativ hoffnungsvoll bei anderen Themen, die mich extrem besorgen und wo ich glaube, dass wir auch schon gewisse Schritte gemacht haben, die unumkehrbar sind. Aber ich glaube trotzdem, dass auch da ein Aufwacheffekt da war, wenn man beispielsweise daran denkt, wie viele sagen, wir werden den ganzen Klimawandel nie in den Griff bekommen. Ich glaube, er ist zu weit fortgeschritten, um wieder dorthin zurückzukommen, wo wir einmal waren. Und in meinen Augen ist der Großteil davon Menschen gemacht. Aber ich sehe auch, dass die Anstrengungen zunehmen. Und mir macht da die nächste Generation, wenn man so will, Hoffnungen. Nicht die Mittel, die sie alle wählen, aber zumindest dieser unbedingte Wille, sich nicht die Welt von unserer Generation zerstören zu lassen. Und das ist etwas, da bin ich etwas hoffnungsvoller. Manche sagen, ich bin komplett hoffnungslos, ganz anderes Thema, was die Entwicklung von künstlicher Intelligenz anbelangt. Der Mensch wird am Ende des Tages ausradiert werden, die künstliche Intelligenz wird die Macht auf diese Erde übernehmen. Auch hier bin ich nicht hoffnungslos. Ich sehe viele kluge Köpfe, die sich damit befassen und die begreifen, dass der Mensch tatsächlich ein maßgeblicher Faktor bleiben muss. Dass das ein Wettlauf ist, steht außer Frage. Aber es sind immer so 3-4 Themen, wo man schnell auch in Trübsal oder in den anfangs besprochenen Pessimismus verfallen könnte. Da, glaube ich, hilft es schon, wenn man sich einfach auch einen klaren Kopf behält und sagt, es gibt weiterhin Optionen.
Das Groteske ist, dass während des Kalten Krieges die Welt stabiler wirkte als heute. Nicht besonders schön, für viele Menschen ist wieder was anderes, aber stabiler. Und im Augenblick macht unsere Regierung zu Recht einen überforderten Eindruck. Also ich meine, zu Recht sehen die Bürgerinnen und Bürger das so. Und dann sinken die Hoffnungen, weil du gar nicht glaubst, dass diese Regierung eine Lösung findet. Mir fällt im Augenblick auch keine Regierung ein, bei der man sagen könnte, die wäre nicht überfordert. Das ist eine andere Frage. Und trotzdem sehe ich das wie du. Mir hat in meinem Leben, haben mir Hoffnung immer geholfen. Sie haben mein Leben erleichtert und sie haben sich ja nicht immer, aber häufig auch erfüllt. Und insofern rate ich allen Menschen dazu, Hoffnung nicht aufzugeben und nicht grundpessimistisch zu werden, weil dann wird das Leben nicht nur für ihre Umgebung unerträglich, sondern auch für sie selbst unerträglich. Selbst wenn es schwer ist in bestimmten Situationen, man sollte die Hoffnung nie aufgeben.
Keines davon ist ein Dauerzustand. Und auch das kann etwas sehr Tröstliches sein. Also es ist, und da bin ich wieder zurück bei der Gegenwärtigkeit. Gegenwärtigkeit ist weder negativ noch positiv. Oder die Gegenwart als solche. Und das kann manchmal helfen. Das ist auch etwas, die Erkenntnis hat mir geholfen, das habe ich, wo ich beispielsweise mal begonnen habe, einfach schlicht sowas zu tun, wogegen ich mich über Jahrzehnte geweigert habe, zu sagen, man kann auch mal meditieren, man kann auch mal einfach die Ruhe bei sich selber finden und plötzlich schütteln sich Sachen auch wieder einigermaßen zurecht. Wir schütteln uns jetzt aus dieser Sendung langsam heraus, lieber Gregor. Es ist, ich habe die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass wir endlich mal irgendwann einen eleganten Abgang hinbekommen am Ende dieser Sendung. Hoffnung ist auch mehr als dieses berühmte Apfelbäumchen zu pflanzen, was unsere Kunstfertigkeit der Website anbelangt, auf der sie uns finden können, geht meine Erwartung an dich jetzt nicht Richtung Apfelbäumchen, lieber Gregor, sondern in dem Fall ist es die Erwartung auf einen Apfelstreusel, den du aus dem Apfelbaum machst, weil es dir sicher leicht von den Lippen kommt. Wie erreichen sie uns, wenn sie sich über uns ärgern, wenn sie uns hoffnungslos finden, wenn sie Hoffnung haben, dass wir irgendwann die Klappe halten? oder wenn Sie die Hoffnung haben, dass wir nächste Woche wieder etwas von uns geben. Wie geht das, lieber Gregor?
Ja, am besten, Sie wenden sich mit einer E-Mail an. Ich habe keinen Zettel hier zum Beweis meiner Hände. Nichts liegt vor mir und ich sage Ihnen unsere E-Mail-Adresse ggg@openminds.media.
Und damit ist und der Beweis,
das auch, ist
dass
richtig.
Man nach 46 Sendungen, dass man nach 46 ja. Sendungen, selbst bei Gregor Gysi die Hoffnung nicht aufgeben kann, dass man im Alter einfach nur noch klüger und gedächtnisstärker wird.
Jetzt sag mal noch unsere großartig. Öffentlichen Veranstaltungen. Die kann ich mir natürlich nicht merken.
Die kann ich mir auch nicht merken. Ich weiß, dass wir eine in Berlin, eine in Hannover und eine in Dienstlaken haben.
Na gut, dann gucke ich nach und
aber
sag
da,
Ihnen das. Moment. Da muss ich allerdings dann auf den Zettel gucken, damit ich keine falschen Daten sage. Also,
Großbild und Kramt.
Am 28. Juni sind wir im Admiralspalast in Paris zu sehen und zu hören. Am 5.
Paris
Juni
noch nicht, das,
sind wir in Hannover im Theater im EGI. Und am 4. September sind wir in Dienstlaken im Burgtheater. Vorverkauf, wie immer, über alle Vorverkaufsstellen. Und Sie können sich natürlich auch bei Ticketshop einlinken. Da können Sie auch Karten erwerben. Ja, und dann gibt es noch einen Wettbewerb. Über den kannst du was erzählen.
Jetzt muss ich aber erst mal eines sagen. Also ich habe die Hoffnung jetzt schon wieder aufgegeben. Nachdem du den Zettel geholt hast, um abzulesen, aus Berlin gleich Paris zu machen, ist schon eine Leistung.
Habe ich Paris gesagt?
Du hast Paris gesagt, ja.
Nee, der Admiralspalast steht noch in Berlin, der ist nicht verkauft an Frankreich.
Und wir verkaufen jetzt unsere Seele ein bisschen hier, weil wir dafür werben wollen. Es gibt einen deutschen Podcastpreis und der Podcast Gysi gegen Gutenberg ist in unseren Augen nicht ganz hoffnungslos auf den vorletzten Platz. Und wenn Sie uns auf den drittletzten Platz oder möglicherweise noch weiter nach vorne hieven wollen, würden wir uns riesig freuen, wenn Sie in den sogenannten Shownotes, wo weder Gregor noch ich wissen, was das überhaupt ist, aber da nachgucken, das ist, glaube ich, das, wenn Sie diesen Podcast aufrufen, können Sie da abstimmen beziehungsweise all das machen, um den Podcastpreis immer weiter in unsere Richtung zu schieben. Wir wären sehr, sehr dankbar, freuen uns in aller Bescheidenheit, hoffnungsvoll und hoffnungsfroh, dass Sie uns nächste Woche wieder finden werden und uns zuhören und danken Ihnen für Ihre Geduld. Bis zur nächsten Woche.
Und tschüss.
Gysi gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.